ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Herzlich willkommen hier am Stand von MDR Kultur. Ich freue mich sehr, hier Sie begrüßen zu dürfen. Bei mir ist die Autorin Irina Fingerowa. Sie ist Ärztin,
Hallo.
Journalistin und Schriftstellerin, ganz offensichtlich. Sie hat ein Buch mitgebracht. Sie ist geboren in Odessa und lebt seit einigen Jahren inzwischen schon in Deutschland. Ihr neuer Roman, der heißt Zugwind, und er hat ziemlich viele Parallelen zu ihrem eigentlichen Leben. Und im Kern steht die große Frage, ja, wie kann man weiterleben, wenn in der Heimat Krieg herrscht? Das würde ich sagen, ist so der Kern des Romans. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Der Roman folgt Mira, einer jungen Hausärztin aus Odessa, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann und mit ihrer kleinen Tochter in Deutschland lebt und deren Leben mit Beginn des Krieges ins Chaos stürzte. Also der Alltag verändert sich von heute auf morgen extrem. In ihrer Praxis stehen nämlich plötzlich ganz viele Patienten aus der Ukraine. Und jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Trauma. Mira behandelt die Patienten, kämpft dabei mit Erschöpfung, mit Identitätsverlust und mit Schuldgefühlen gegenüber denen, die in der Ukraine geblieben sind. Und ich habe mich gefragt, ob diese Zerrissenheit, die Mira da beschreibt, ob das eigentlich deine eigene Zerrissenheit ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist schon autobiografisch geprägt. Ich bin selber eine Ärztin und ich habe 3 Jahre als Hausärztin in Dresden in einer Praxis gearbeitet und ich habe viele ukrainische Patienten und Patientinnen behandelt. Und natürlich war es ganz schwierig für mich auch, kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich jetzt hier in Deutschland in der Sicherheit bin, weil Hälfte meiner Familie ist in Odessa und viele Freundinnen und auch mit Kleinkindern. Und erstmal wollte ich eigentlich ein Sachbuch schreiben. Ich habe viele Notizen gemacht und das ist so ein bisschen eine lange Geschichte. Ich glaube, im Februar 2022 wollte ich gar nicht mehr schreiben, weil ich dachte damals, dass Worte sinnlos sind. Aber dann hatte ich eine Anfrage bekommen von einer Zeitung in der Schweiz und ich wollte absagen, aber sie haben vorgeschlagen, dass wir auch Spenden sammeln können. Und ich habe damals mich für die humanitäre Hilfe für die Ukraine engagiert und ganz viel medizinische Ausrüstung gesammelt und auch direkt an die Front geschickt und an eine Stiftung in Odessa. Und dann habe ich diesen Text geschrieben für Tagesanzeiger in der Schweiz und ich habe das erste Mal wirklich gespürt, dass ich Kraft habe, dass ich nicht mehr so kraftlos mich fühle, weil ich habe gesehen, wie meine Worte in Verbandmaterialien konvertiert wurden. Und seitdem habe ich angefangen, Notizen zu machen und das ist auch eine coole Geschichte, weil diese Zeitung hat eine Kooperation mit der Süddeutsche Zeitung Magazin und dann habe ich angefangen, für Süddeutsche Zeitung Magazin zu schreiben und viele Notizen, Geschichten über meine Patientinnen, weil ich wollte auch zeigen, dass Flucht keine Urlaubsreise ist und zeigen, wie es ist, eigentlich so plötzlich nach einem fremden Land zu ziehen. Und es sollte ein Sachbuch sein. Deswegen habe ich alles so beschrieben, wie es ist. Und irgendwann dachte ich, es wäre ein Roman.
Auf diese ganzen Geschichten, die du von deinen Patienten erfährst, kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen, denn ich glaube, Mira erzählt viele von diesen Geschichten. Ich würde gerne erstmal nochmal auf diese Zerrissenheit und auch auf dieses Fehlen der Worte zu sprechen kommen und auch auf den Titel des Romans, der heißt nämlich Zugwind. Das ist dieser Zugwind, den Mira so schön beschreibt, gleich am Anfang des Buches. Und würde dich bitten, da mal ein kurzes Stück zu lesen, dass wir erfahren, was dieser Zugwind bedeutet.
Ja, also vorzulesen. Okay, kann man mich gut hören? Okay, gut, dann ganz gern. Ich heiße Mira Zeymann. Am 24. Februar 2022, im Alter von 28 Jahren, bin ich endgültig erwachsen geworden. Wie mir das klar wurde, ein Zugwind hat sich in mir eingenistet. Ich habe eine Tochter, einen Ehemann, ein Zahnimplantat und Zellulite am Hintern. in der Gesäßtasche meiner Jeans steckt, wohin ich auch gehe, eine Schachtel Zigaretten. Dann sind da noch eine Wohnung in der Ukraine und eine Kiste voller Dokumente und Diplome in Deutschland. Ein Kalender mit Arzttermine für die ganze Familie und eine Sammlung von Kühlschrankmagneten aus Urlauben, für die ich selbst aufgekommen bin. Ein paar graue Haare und Fältchen um die Augen. Zwei Gedichtbände mit Liebeslyrik. Die Erfahrung eines Umzugs in ein fremdes Land, der völligen Isolation während der Elternzeit in einer fremden Stadt, der Arbeit als Ärztin in einem gottverlassenen Krankenhaus, während drinnen und draußen die Pandemie tobt. Ich hätte schon längst erwachsen sein können, oder? Aber ich trug weder solide Klamotten noch eine seriöse Miene. Ich hielt es für das Dümmste überhaupt, Angst vor Schmutz zu haben, während man ein Leben lebt, aus dem man sowieso nicht sauber hervorgeht. Ich glaubte, das Wichtigste, was man einem Kind beibringen muss, ist der Unterschied zwischen Gut und Böse und dass es Gerechtigkeit auf der Welt gibt und unsere Taten ein Bumerang sind. Während mein Bumerang von mir in einem verzweifelten Versuch, wenigstens irgendetwas zu verändern, mit voller Kraft auf den Weg geschickt zu mir zurückflog, scrollte ich durch meinen Facebook-Feed und sah, wie Frauen ihre Söhne und Töchter begruben. Im Winter 2022 zogen Idealisten in den Tod. Schriftsteller, Ärzte, Journalisten, Ingenieure, junge, leidenschaftliche, hingebungsvolle Menschen, die mit Geschichten darüber aufgewachsen waren, dass jeder Voldemort am Ende in Flammen aufgeht. Das Leben war auch vorher nicht immer leicht gewesen. Mich plagten abwechselnd Übelkeit und der glitschige Boden. Ich lief auf dünnem Eis oder balancierte auf einem Seil über dem Abgrund, ohne zu wissen, welche Richtung ich einschlagen sollte. Es kam vor, dass sich mein Leben abrupt änderte, als würde ein Pflaster von der Wunde gerissen, kurz und schmerzlos. Aber nie zuvor hatte sich ein Zugwind in mir eingenistet. Ich konnte mich immer gut von der Realität abschirmen und mir Wärme bewahren. Meine Fenster zur Welt waren stets hermetisch abgeschlossen. Ich putzte die Scheiben, sah klar, aber nie ließ ich zu, dass mir der Wind unter die Haut ging. Diesmal waren die Fenster mit Reif überzogen und ich brach mir beim Versuch, ihn abzukratzen, zwei Nägel ab. Es zog aus allen Ritzen. Decken, warme Pullover, Umarmungen halfen nicht. Mein Mann André und ich, wir versuchten uns zu umarmen, aber unsere Körper passten nicht mehr zusammen. Und so lagen wir still, jeder ein Puzzlestück in seine eigene Schachtel. Rosa konnten wir umarmen, das ging. Und auch zu dritt funktionierte es. So wurden wir wieder ganz. So legte sich der Wind.
Danke. Ganz vielen Dank. Dieser Zugwind begleitet uns durch das ganze Buch. Der wird mal stärker und flacht mal wieder so ein bisschen ab. Und was Mira dann macht, sie wird Hausärztin in einer Hausarztpraxis und behandelt eines Tages nach dem Ausbruch des Krieges, nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, eine Ukrainerin in der Praxis. Und am nächsten Tag ist die Schlange vor dieser Hausarztpraxis, geht über den gesamten Hof und sämtliche Ukrainerinnen und Ukrainerinnen der Stadt und wahrscheinlich auch des Umlands sind zu ihr gekommen, um sich behandeln zu lassen. Was sind das für Menschen, die da zu ihr kommen?
Absolut unterschiedliche Menschen. Und das war für mich auch wichtig zu zeigen, wie unterschiedlich sie sind. Und ich wollte vor allem, dass Mira Zeymann, die Protagonistin, nicht nur so eine ukrainische Frau, Ärztin, Judin, so jemand, so eine Figur ist, sondern wirklich eine lebendige Frau, damit man sich auch mit ihr identifizieren kann. Deswegen hat sie auch viel über ihre Mutterschaft nachgedacht. Sie hat irgendwelche Ehekrisen. Sie lebt und ich wollte, dass man es auch nachvollziehen kann, dass es kann eigentlich mit jedem passieren. Ja? Also die Menschen in der Ukraine, sie wussten vor 13 Jahren, würde ich schon sagen, dass der, weil der Krieg dauert schon seit 12 Jahren. Sie wussten es vor 13 Jahren auch gar nicht, dass sowas möglich ist. Also es geht jetzt um Mira und die Patientinnen. Ich wollte auch zeigen, dass es geht um sehr unterschiedliche Frauen mit sehr unterschiedlichem Bildungsniveau, Lebenserwartungen, Lebensgeschichten, Background. Und das war auch bei mir als Ärztin häufig so, es ja, gab da wirklich eine Schlange, 20 Patientinnen, die sitzen im Flur und ich weiß, es gibt eine Frau und sie muss jetzt in die Ukraine wegen der Beerdigung, weil ihr Sohn an der Front war und jetzt wurde er getötet. Und da sitzt daneben eine Frau, die gerade sich freut, weil sie schwanger ist und dann hat sie ein drittes Kind und ihr Mann darf zum Beispiel das Land verlassen und zu ihr kommen. Und es gibt so unterschiedliche Geschichten und ich glaube, ich habe dieses Luxus als Ärztin, diese Geschichte zu hören und auch zu notieren, ohne ja, einzuschätzen und zu bewerten. Und ich konnte eigentlich auch raus aus meinem Bubble, weil wir leben alle in unserem Bubble, ja. Und ich durfte so viele unterschiedliche Menschen sehen aus verschiedenen Städten und nicht alle waren super patriotisch und manche wollen nur halt weiterleben und manche haben sich, obwohl sie hier keine Arbeit zum Beispiel haben und keine Kraft für die humanitäre Hilfe engagiert. Also das war total unterschiedlich. Und für mich war es auch wichtig zu zeigen, dass diese Menschen sich Mühe geben, um sich zu integrieren, weil es geht um ja, fast 1 Million geflüchtete Menschen in Deutschland und die sind schon langsam ein Teil der deutschen Gesellschaft geworden und es ist auch wichtig, diese Menschen zu verstehen, weil viele werden bleiben, besonders diejenigen, die kleine Kinder haben, die jetzt in der Schule sind und das wollte ich schildern, maximal objektiv.
Ein Stück weit bieten Sie auch so einen sozialen Schutzraum, die Mira, da den Patienten.
Ja.
Das Spannende ist auch, die kommen auch immer wieder, die Patienten. Und es gibt diesen Satz, manche hoffen auf eine Tablette, um ihr Leben so ein kleines Stück besser zu machen. Also dass die Tablette wird doch irgendwas heilen, was da gerade in meinem Leben kaputt gegangen ist. Diesen Satz fand ich sehr stark. Und Mira greift zu ganz ungewöhnlichen Behandlungsmethoden. Welche sind das denn zum Beispiel?
Ja, also sie verschreibt nicht nur die Tabletten. Manchmal hat sie statt Ibu Bücher verschrieben oder ein Urlaub oder Vibratoren kam auch mal. Also es kann wirklich alles sein. Und sie war natürlich keine Psychotherapeutin, also sie hat keine Psychotherapiestunde gemacht, aber weil viele wegen Sprachbarriere gekommen sind und wollen gar nicht zur Fachärzte gehen, dann müsste sie schon die Verantwortung übernehmen und sie hat schon viele dermatologische oder ophthalmologische Sachen auch mitbehandelt und vor allem, was wichtig war, sie hat die Gefühle von diesen Menschen validiert, also sie hatte keine Zeit für echte Psychotherapie, aber mindestens erster Schritt hat sie gemacht und sie hat viele Gefühle validiert, weil viele Frauen kamen und sie haben sich geschämt, wieso bin ich so erschöpft, wieso kann ich jetzt nicht sofort mit der Arbeit anfangen? Und dann hat sie ganz häufig Viktor Frankl zitiert, das ist ein österreichischer Psychiater, der über seine Erfahrung in der Konzentrationslager ein Buch geschrieben hat. Und er hat geschrieben, dass eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation ist normal. Und das habe ich, also tatsächlich als Ärztin, ganz häufig gesagt und die Mira auch.
Ganz spannend ist auch, dass viele der Patienten so ein Stück weit in Miras Privatleben eindringen. Also ganz nette Anekdoten sind, dass sie irgendwie ganz viel Essen mitbringen und sich natürlich dankbar zeigen, aber eben auch auf ihrem Handy anrufen rund um die Uhr. Ist das irgendwie so eine kulturelle Besonderheit? Weil ich habe mir so vorgestellt, dass meine Familie unseren Hausarzt versucht, auf dem Handy zu erreichen. Und das ist unvorstellbar. Das ist wirklich so eine Distanz, die wir nicht überwinden würden. Ist das eine kulturelle Besonderheit, dass man eine besondere Beziehung zum Hausarzt hat?
Ja, und ich glaube, alles, was so persönliche Grenzen zu respektieren, so in der Ukraine oder allgemein in Osteuropa, ist so ein schwieriges Thema. Es ist halt anders. Aber ja, ich habe mehrmals klar gesagt, ich gebe jetzt meine Telefonnummer, meine Handynummer nicht. Aber das war auch lustig. Es gab mehrere so Omis, würde ich schon sagen, die mich in Instagram so gefunden haben und irgendwie alle meine Fotos vor 10 Jahren so geliked haben. Und dann dachte ich, gut, das muss ich alles löschen, dringend. Ja, und sie haben natürlich ganz viel Essen mitgebracht und zum Beispiel ganz häufig diese Napoleon-Torte. Und dann haben wir das alle zusammen mitgegessen mit Praxismitarbeiterinnen. Und das war auch für Praxisteam am Anfang ganz schwierig, weil die Patientinnen, die waren teilweise übergriffig, weil sie einfach andere Erwartungen haben und weil sie so verzweifelt waren und sie dachten, ich muss jetzt zu Frau Fingerova, weil ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. Und erste Monate war es schwierig, aber danach haben wir viele verschiedene Schilder auf Ukrainisch da ausgedruckt und das hat gut geklappt.
Und gleichzeitig bleibt bei Mira da dieser Zugwind, der sie unruhig bleiben lässt. Und das wird erst so ein Stück weit besser, als sie sich entschließt, in ihre Heimat nach Odessa zurückzukehren. Das ist für sie so ein ganz entscheidender Moment. Und sie kommt dann in Odessa an, 20 Minuten vor Beginn der Ausgangssperre im Kriegsgebiet. Was ist das Erste, was Mira macht?
Also sie hatte... Und ich kann es total nachvollziehen. Es ging mir auch so. Sie hatte wirklich die erste 100 Seiten schlechtes Gewissen, dass sie in Deutschland ist. Und dann fährt sie nach Odessa und merkt, dass die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, sie lesen gar nicht so viele Nachrichten und sie passen nicht so unbedingt darauf, wo eingeschlagen wurde. Und es ist so, also ich bin besser informiert, wo jetzt in Odessa eingeschlagen wird, als mein Bruder, der da lebt. Und sie fährt nach Odessa und die Freundin holt sie ab und dann trinken sie Wein und tanzen und sie versteht plötzlich, aha, ich darf dann das Leben genießen und ich muss es auch, es ist meine Pflicht. Und dann versteht sie, dass der Krieg hat so viele Sachen weggenommen, er darf nicht noch Freude am Leben wegnehmen, es wäre zu viel. Und dann versteht sie, es ist sogar ihre Pflicht, trotz allem das Leben zu feiern und auch wenn sie langfristig sich für humanitäre Hilfe zum Beispiel engagieren will, dann braucht sie auch Kraft, ja, und auf Dauer funktioniert es nicht, dass man nur etwas ausgibt und dann versucht sie auch ein bisschen Ressourcen zu sammeln.
Das ist so eine irre Parallelität, finde ich, die dadurch entsteht, die du auch wahnsinnig toll beschreibst, dass als Mira dann dort über den Markt schlendert und dann zu einem Fischverkäufer kommt und der Fischverkäufer jammert, dass er keinen Fisch mehr verkaufen kann. Ja, man muss davon ausgehen, dass die Fische Cholera haben, deshalb wird dieser Fisch nicht mehr gekauft und eine Stunde später sitzen sie irgendwie in einem Café über den Dächern von Odessa und bestellen Haferflocken mit Parmesan und Trüffelöl. Ja. Das ist mir so hängen geblieben und Mira stutzt halt auch über diese irre Parallelität von dieser Lebendigkeit und gleichzeitig dieser Bedrohung.
Es ist schon sehr skurril, weil von hier denkt man immer, ja, die Menschen sitzen ständig im Keller und haben Angst und die Menschen sitzen tatsächlich im Keller und haben Angst, aber danach gehen sie zur Arbeit und dann trinken sie auch Latte und machen ihre Nägel fertig und gehen auch am Strand. Und das ist wirklich skurril, weil man sieht diese Schilder, wo steht Vorsicht, Minierungsgefahr und dann gleichzeitig ja, irgendwelche Familien mit Kindern, die so jetzt zusammenschwimmen, weil es Sommer ist und warum nicht. Und wenn man nach Odessa fährt, dann merkt man, dass die Stadt ist wirklich, ja, das alles so wimmelt vom Leben und man sieht so viel Vitalität, es ist ansteckend. Und ich war das letzte Mal im September 2025 da und das war genauso.
Ich muss noch mal auf diese gemachten Nägel eingehen, weil manchmal hat mich tatsächlich ein Bekannter mal darauf angesprochen, gesagt, naja, man bekommt hier diese Bilder von den Menschen im Krieg und da war eine ältere Dame, aber gemachte Nägel hat sie. Ne, dass man irgendwie so anfängt, das zu beurteilen. Aber ich fand in deinem Roman so eine schöne Erklärung dafür, die mir total eingeleuchtet hat.
Ja, man will halt trotz allem leben. Das ist wie mit roten Lipstick während des Krieges. Ja?
Also die Kontrolle behalten ein Stück weit.
Ja.
Wenn meine Nägel und meine Lippen in Ordnung sind, ja, dann habe ich weiterhin die Kontrolle über mein Leben.
Ja, glaube ich. Und dass man einfach normale Sachen im Leben noch hat. Und ja, ich habe jetzt neulich im Februar war es ein Essay für SZ Magazin geschrieben über Blackout in Odessa und in Kiew, weil es war ganz schrecklich diesem Winter. Es gab gar keinen Strom und gar keine Heizung wochenlang und draußen minus 20 Grad in Kiew. Und wenn man ein, ja, so Kleinkinder hat, es ist schon sehr herausfordernd. Aber ich habe bemerkt, ich habe mehrere Menschen, ich habe mehrere Interviews durchgeführt und ja, es gehört zum Leben, ja, in 90er Jahren war es auch so und es gab zum Beispiel eine Frau, sie hat einen Buchladen und sie meinte, ja, alle kommen so mit diesen Stirnlampen und dann lesen sie und irgendwie findet man so eine kreative und auch romantische Lösung und das ist hart, also ich will es auch nicht unterschätzen, aber man lebt weiter und hat absolut andere Probleme am Ende.
Mira liest im Buch auch wiederum ein Buch, Die Banalität des Bösen von Hannah Arendt, die ja über die NS-Verbrechen schreibt und wie diese von ganz durchschnittlichen Menschen begangen wurden. Hast du selbst das auch gelesen, das Buch?
Ja, und jetzt habe ich neulich noch ein Interview durchgeführt, und zwar mit ukrainischen Soldaten, die in russischer Gefangenschaft waren, 3 Jahre lang. Und dann müsste ich mich, also dann müsste ich wieder an Banalität des Bösen ganz viel und ganz intensiv denken, weil ich habe die beiden gefragt, ob da auch, also sie haben da wirklich viel Gewalt erlebt. Und ich habe gefragt, und gab es da vielleicht diejenigen, die doch nicht so gewalttätig waren, weil die Mitarbeiter da im Lager, die waren, die haben wirklich jeden Tag die geschlagen und es gab kein Essen. Sie dürfen nicht sich hinsetzen. Sie dürfen nichts, was nicht erlaubt wurde. Und sie meinten, nein, innerhalb 3 Jahre waren eigentlich alle so. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, weil wahrscheinlich nicht alle können auch da arbeiten in so einem Lager. Aber ich glaube, man muss es schon sich gut vorstellen. Man sagt ganz häufig, es ist Putins Krieg. Ja, natürlich, kollektive Verantwortung ist eine sehr komplizierte Frage. Aber ich glaube, viele Menschen machen sich einfach keine Gedanken. Und diejenigen, die im Lager arbeiten und einfach das alles machen wie die anderen. Und wenn ja, die Kolleginnen und Kollegen jemanden geschlagen haben, dann mache ich das halt auch so, weil unsere Regeln so ist. Und es gibt zum Beispiel in Russland ganz viele Betriebe, die gerade Drohnen sozusagen basteln. Und die Menschen, die da arbeiten, die sind ganz normale Menschen, die einfach Geld verdienen möchten. Und ich habe mehrere Videos jetzt für dieses Essay durchgeschaut und es gibt irgendwelche, weiß ich nicht, Frau aus Ijewsk, die 50 Jahre alt ist, sie hat 3 Kinder und sie hat niemals gearbeitet und jetzt endlich hat sie eine Möglichkeit, sich selbstständig zu führen und natürlich geht sie zu so einem Betrieb, weil sie dann endlich Geld verdient und sie muss nicht mehr mit einem Mann leben, weil er sie schlägt. Und sie denkt gar nicht darüber nach, dass sie eigentlich Drohnen bastelt. Ja, und so ist Banalität des Bösen. Das war jetzt ein bisschen chaotisch uns vielleicht zu lang.
Ich glaube nicht. Es ist auch alles ein großes Chaos, so kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Bogen zum Buch zurückspannen. Der Krieg dauert an, auch im Buch für Mira. Welches Verhältnis hat Mira am Ende zu Deutschland? Wie verändert sich das vielleicht auch?
Zu Deutschland? Mhm. Ja, also eigentlich, ich glaube, sie ist ganz froh und ganz dankbar, dass sie hier ist. Und ich will es auch unbedingt erwähnen, das war erstaunlich, wie viel Hilfe man bekommen hat. Und ich lebe in Dresden und ich war ganz lang im Vorstand von einem Verein, Plattform Dresden e.V. Und wir haben, also unser größtes Projekt ist ein ukrainisches Haus, ein Kultur- und Begegnungszentrum für die Ukraine in Dresden. Und wir haben unglaublich viel Unterstützung von der Stadt und auch von random Menschen bekommen. Also einfach Hut ab. Und für Mira ist es einfach schwierig. Sie hat diese Identitätskrise. Sie will natürlich ein Gefühl haben, ich gehöre dazu. Ich komme aus Odessa und ich glaube, deswegen engagiert sie sich noch so für die humanitäre Hilfe, damit sie weiß, okay, ich bin noch Teil der ukrainischen Gesellschaft, aber eigentlich sie lebt schon seit Jahren in Deutschland und sie stellt sich ständig diese Frage, wo ist meine Heimat? Und dann, ich glaube, am Ende versteht sie, dass sie ist ihr eigenes Heimatland. Und ich glaube, für mich ist das auch so, ich bin zu Hause, wo ich, wo meine Tochter, wo mein Mann und wo mein Laptop sind.
Wichtig, den Laptop nicht zu vergessen.
Laptop ist super wichtig, also
das ist lebenswichtig. Um ein solches Buch zu schreiben.
Ja, oder vielleicht noch ein anderes, mal schauen.
Unbedingt. Ja. Irina Fingerova mit Zugwind, ganz, ganz vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, Dankeschön. Vielen Dank.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.